Also wir sagen erstmal mal, Low-Tech heißt nicht No-Tech. Ich glaube, das ist erstmal was ganz Wichtiges. Aber wir müssen Gebäude wieder so verstehen, dass Gebäude aus sich heraus funktionieren sollten und nur in Extremsituationen, wenn es kalt ist oder heiß, technische Systeme unterstützend wirken.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Simplicity – Einfach bauen. In dieser Gesprächsreihe nehmen wir die Komplexität unserer Baukultur unter die Lupe und suchen nach cleveren Lösungen, um das Bauen zu vereinfachen. Mit Unterstützung von KS Original, dem Markenverbund mittelständischer Kalksandsteinhersteller, sprechen wir mit inspirierenden Persönlichkeiten aus Architektur und Bauwirtschaft. Professor Auers umfassendes Wissen über integrierte Gebäudesysteme und Energieeffizienz fließt in Konzepte weltweiter Projekte ein, die dafür bekannt sind, innovatives Design mit hoher Performance zu vereinen. In interdisziplinärer Zusammenarbeit mit bekannten Architekten arbeitet Transolar an Strategien für zukunftsträchtige, klimaneutrale Stadtentwicklungen. Bereits seit 2014 leitet er den Lehrstuhl für Gebäudetechnologie und klimagerechtes Bauen an der Technischen Universität München. Wir sind gespannt auf das Gespräch.
Herr Professor Auer, Sie leiten ja den Lehrstuhl für Gebäudetechnologie und klimagerechtes Bauen an der TU München. Was vermitteln Sie Ihren Studenten und Studierenden in Ihren Vorlesungen und wie hat sich die Ausbildung in den letzten Jahren verändert?
Ich bin ja selber gelernter Ingenieur und habe aber das Vergnügen, an einer Architekturfakultät beziehungsweise bei uns jetzt Department sein zu dürfen. Und wir haben ja schon immer die Philosophie und die Theorie, dass wir interdisziplinär unsere gebaute Umwelt nachhaltig transformieren müssen. Und da ist, glaube ich, diese Interdisziplinarität ist ganz wichtig. Und da ist wichtig, dass wir uns mit Architekten, mit Architektinnen, mit Architektur auseinandersetzen und diese Schnittstelle versuchen, in Lehre als auch in der Praxis, als auch in der Forschung so zu verstehen, dass wir diese nachhaltige Transformation näher kommen. Da hat sich auch die Lehre dahingehend verändert. Also Architekturstudierende haben ein großes Interesse. Ich würde es von meiner Wahrnehmung sagen, vielleicht ist es meiner Brille geschuldet, aber dass das inzwischen Prior 1 ist, die Frage der Nachhaltigkeit unter den Studierenden. Und von daher ist es ein großes Interesse. Ich weiß jetzt nicht, wie tief wir in die Ausbildung an der Stelle einsteigen sollen, aber wir versuchen, Lust zu machen. Wir versuchen nicht, dass das ein trockenes Ingenieursthema wird. Natürlich gehören gewisse Berechnungsverfahren dazu, sind Teil des Handwerkszeugs. Das Handwerk müssen wir vermitteln, aber wir versuchen, das immer so zu vermitteln, dass die Studierenden verstehen, wieso das wichtig ist und dass wir Lust auf dieses Thema machen.
Kommen wir mal zu Ihrem Büro. Das Büro Transolar existiert seit über 30 Jahren. Wie haben sich Ihre Aufgaben als Ingenieurbüro entwickelt? Und wie hat sich die Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams in dieser Zeit verändert?
Also grundsätzlich gibt es immer diese Frage dieser interdisziplinären Teams und wie weit diese Teams offen sind für diese Auseinandersetzung, inwieweit Architekturbüros, Architektinnen offen sind, für den Diskurs mit Ingenieuren auch über Gestaltung zu reden. Und ich muss immer sagen, in diesen Diskussionen, dass wir an der Stelle natürlich privilegiert sind, weil genau die Büros sich bei uns melden, die diesen Diskurs suchen. Also von dem her habe ich, glaube ich, eine eingeschränkte Sicht der Wirklichkeit. Aber wir hatten da an der Stelle noch nie ein Problem. Wir hatten immer das Gegenteil. Wir hatten immer gegenüber, die großes Interesse an diesem Austausch hatten. Und es geht im Prinzip immer um dieselbe Frage. Die Frage lautet, wie wir mit Architektur, mit Gestaltung, mit Materialität, mit Form Aufenthaltsqualität schaffen können, ohne Energie und Technik einsetzen zu müssen. Die Antworten haben sich so ein bisschen verändert. Der Blick ist in den letzten 30 Jahren, in dem wir tätig sind, ist ganzheitlicher geworden. Das Thema Material hat sehr viel mehr Gewicht bekommen, was auch wichtig und richtig und gut ist. Von dem her hat sich haben sich die Ansätze verändert, der Blick hat sich verändert, aber die Herangehensweise, wie man jetzt neudeutsch gern sagt, der Workflow, wie wir arbeiten, wie wir interagieren mit den Teams, hat sich nie verändert in den 30 Jahren.
Spannend. Stichwort ohne Energie und Technik. Jetzt hat sich ja, wenn wir schon hier über Veränderung sprechen, die Architektur der Spätmoderne eher in eine andere Richtung entwickelt. Also Thema Schlagwort Transparenz beispielsweise. Es wurde immer wichtiger, dass Gebäude transparent sind, was dann natürlich manchmal den klimatischen Bedingungen widerspricht. Das wird durch Technik und eben Hightech ausgeglichen. Das ist ganz klar die Entwicklung seit vielen Jahrzehnten. Ist das ein Irrweg, auf dem wir uns da befinden oder befanden?
Also schwer für mich von Irrweg zu sprechen. Tatsächlich ist es natürlich so, dass sich an der Stelle auch unser Blick verändert hat. Das ist schon so. Also wenn ich zurückblicke, war für uns, als wir angefangen haben bei Transolar, war Glas die Revolution. Glasfassaden, die Innovation im Bauen war in der Fassade, in diesem Produkt Glas, was, sagen wir mal, sich technisch in den 90er und Nuller Jahren revolutionär verbessert hat. Und wir gingen sogar so weit, dass alle, die nicht mit Glas gebaut haben, die waren konservativ, die waren von gestern. Das war schon eine sehr arrogante und eingeschränkte Sicht der Dinge. Und an der Stelle hat sich natürlich unser Blick verändert. Das liegt zum einen an dieser Materialfrage, was wir diskutieren, weil alle sprechen über graue Energie oder graue Emissionen oder wie man Englisch so schön sagt, embodied carbon von Beton und Zement. Niemand spricht von Glas. Tatsächlich ist aber der Fußabdruck von diesen großen Glasscheiben, die wir da geschosshohe Gläser, das sind ja dicke Glaspakete mit 50, 60 Millimeter Glas, die wir da einbauen, die haben einen erheblichen Fußabdruck. Aber es geht natürlich auch um die ganz andere Frage des Gebäudebetriebs. Wir haben das dann beantwortet mit mehreren Schichten, mit Doppelfassaden, mit Sonnenschutz und so weiter. Und kommen natürlich zunehmend zu dem Ergebnis, dass das eine Komplexität ist, die sich so nie zum Modell durchgesetzt hat. Kommen wir ja sicherlich später noch auf das Thema einfache Bauen. Aber das hat uns schon dazu gebracht, dass wir gesagt haben, ja, wir können diese komplizierten gläsernen Gebäude so bauen, dass sie Komfort bieten, dass sie energieeffizient sind. Wir haben das gezeigt, auch in extremen Klimatas, sowohl in kalten als auch in heißen Klimatas. Aber ist das wirklich der richtige Weg? Ist das ein Modell, was der Markt aufnimmt, kopiert, in die Breite trägt? Und das sehen wir eben nicht. Was wir sehen, sind ganz viele ganz dumme Glasgebäude, ohne diese ganzen Ideen von Adaptivität etc. etc. Und dann, was wir halt aussehen, das muss man einfach ganz klar benennen. Wir hatten ja die Theorie der Offenheit, der Transparenz. Wenn wir heute alle Normen an sommerlicher Wärmeschutz etc. einhalten müssen, dann haben wir so viel Beschichtung auf diesem Glas, dass das ja keine transparenten Gebäude mehr sind. Von dem her muss man Glas, diese gläsernen Gebäude in mehrerlei Hinsicht hinterfragen. Und ein Aspekt, der viel zu wenig Beachtung findet, ist, wir haben 1000 Regeln, ich tue jetzt ein bisschen übertreiben, aber 1000 Regeln, wie sich Fassaden auf den Innenraum auswirken. In Bezug auf Tageslicht, in Bezug auf thermischen Komfort, in Bezug auf Energie. Es gibt im Prinzip keine Regel, die die Wirkung auf den Außenraum beschreibt. Und wenn wir sehen, wie gläserne Fassaden Solarstrahlung in den öffentlichen Raum reflektieren, den öffentlichen Raum zusätzlich aufheizen, dann ist das kein Kriterium in der Planung. Diese ganze Wirkung nach außen wird im Prinzip komplett ignoriert.
Da sind wir schon bei einem guten Stichwort, was mich interessieren würde, nämlich die Frage nach dieser Verhältnismäßigkeit und nach der richtigen Lösung in Bezug auf Technik, Suffizienz etc. Liegt das in, oder wie groß ist da die Verantwortung des Architekten, nämlich schon im Entwurf Antworten auf diese Themen zu finden? Und wie sehen Sie das als Ingenieur? Wann kommen Sie da ins Spiel und welchen Einfluss können Sie hier nehmen? Ich denke, der Ingenieur kommt heute in die Prozesse früher dazu, als er vielleicht das früher tat, was enorm wichtig ist. Aber wie ist da die Verantwortung beim Architekten auch zu sehen?
Also grundsätzlich haben wir, wie gesagt, das Privileg, dass die Leute Architektinnen bei uns anrufen, die diesen Diskurs suchen. Und deswegen melden die sich ganz früh. Also wir haben ganz viele Wettbewerbe schon gemeinsam mit Architekturbüros, wo wir wirklich sehr früh über Architektur diskutieren. Wie groß ist die Verantwortung? Also erstmal ist es doch ein wahnsinniges Privileg, wenn sich Architekten, Architektinnen von vornherein überlegen müssen, wie sie mit Gestalt Qualität erzeugen können. Und ich glaube, wir hatten zu viele Jahre, wo wir diese Frage ausgeklammert haben, wo man die Verantwortung komplett an die Ingenieure übertragen hat. Und wir kommen jetzt, glaube ich, zunehmend wieder in eine Phase, wo Architekturbüros, Architektinnen stolz drauf sind, wieder stärker sich um diese Frage zu kümmern, wie sie mit Architektur, mit Gestaltung Qualität beeinflussen können. Und das ist auch eine Verantwortung. Das ist eine grundsätzliche Wir machen Gebäude für Menschen. Ein Gebäude soll Schutz bieten vor der Umwelt etc., vor Gefahren. Und das ist die Grundfunktion von Architektur. Ja.
Was lernen wir denn aus den Gebäuden, die wir bauen? Sie haben ja mit schwedischem Partner die NordLB gebaut. Und in einem Vortrag haben Sie gesagt, Sie kriegen da gar keine Auswertungen von diesem Gebäude. Wir wissen einfach, wir lernen von diesem Gebäude nichts. Anders ist es jetzt bei dem Manitoba Hydro Building in Winnipeg. Da haben Sie beschrieben, dass Sie Zugriff auf die Auswertungen haben. Und Sie haben ja den Einsatz von Glas vorhin erwähnt, was Glas alles leisten kann, was Glas aber auch falsch macht als Material oder die Problematiken, die aus dem Glas heraus entstehen. Was lernen wir denn aus einem solchen Projekt?
Also erstmal ist die NordLB ein Haus, was wir heute vielleicht anders bauen würden. Aber tatsächlich habe ich da beim Vortrag in Hannover gesagt, dass da stehe ja heute noch dazu, dass das wahrscheinlich die einzige Hauptverwaltung einer großen deutschen Bank oder Versicherung war, die in den 90ern ohne Klimatisierung gebaut wurde. Trotz dieser hohen Verglasungsanteil, oder ist ja eigentlich vollverglast, ist ja quasi 100% Glas. Also das nochmal zu diesem Punkt, dass wir schon in der Lage sind, auch gläserne Gebäude so zu bauen, dass sie gut funktionieren können. Ob das jetzt so sein muss, kann man jetzt nochmal extra drüber diskutieren. Ja. Also ist jetzt noch ein Gebäude, wo ich sagen würde, außer das Hochhaus, was für einen Vorstand geplant war, das hat eine Klimatisierung. Aber ansonsten 80% der Flächen oder 70% der Flächen sind nicht klimatisiert. So dass ich bis heute noch durchaus mit einem gewissen Stolz dieses Gebäude anschaue. Was können wir lernen? Ja, das ist natürlich, was wir sehen, ist ein Thema, das uns extrem beschäftigt. Gebäude funktionieren nicht so wie geplant bei Inbetriebnahme. Wir brauchen ein Monitoring, wir brauchen eine Inbetriebnahmephase, wo ein Gebäude eingestellt werden muss. So. Und das hat nie stattgefunden. Es gab damals in den 90er oder vielleicht auch Anfang der Nullerjahre mal einen Artikel im Spiegel, wo die Commerzbank von Foster zerrissen wurde mit diesem Energieverbrauch, den die da haben, der weit weg ist von einem energieeffizienten Gebäude. Und da hatten alle großen Institutionen Angst. Die können diese Werte ja gar nicht einschätzen. Das sind für die, ist das eine Blackbox, was da rauskommt. Aber alle Institutionen haben Angst, dass sie im Spiegel erscheinen mit einem schlechten Artikel. Und deswegen werden in Deutschland bei solchen Gebäuden die Zahlen gehütet wie ein Augapfel. Man will die nicht nach außen geben. Was ich fatal finde, in Nordamerika ist es anders. Öffentliche Institutionen in Kanada müssen Energieverbrauchsdaten publizieren. Aber bei Manitoba Hydro war es auch so, dass Manitoba Hydro, der Energieversorger, ist quasi wie die Deutsche Bahn, eine private Firma zu 100% im Besitz der Provinz Manitoba. Also in dem Fall quasi eine öffentliche Institution. Und die haben mit diesem Gebäude schon auch so ein Mandat gesehen, dass sie alles öffentlich und publik machen müssen. Also es war wie ein großes Forschungsprojekt für unseren Auftraggeber, für Manitoba Hydro, mit der Verpflichtung, alles transparent zu machen. Und da gab es auch Post-Occupancy Evaluation, wie man so schön sagt, also Mitarbeiterbefragungen und so weiter. Und das wurde alles in einer Internetseite publiziert, inklusive der Energiedaten. Und wir hatten damals auch den Auftrag, ein zweijähriges Monitoring durchzuführen. Und ich zeigte es ja auch in meinen Vorträgen. Tatsächlich hatten wir zu Anfang auch ein Performance Gap von fast 100%. Das Gebäude hat im ersten Jahr fast das Doppelte an Energie verbraucht im Vergleich zu unseren Modellen, was wir gerechnet haben. Und wir haben 2 Jahre gebraucht, bis das Gebäude funktioniert hat wie geplant. Und das treibt uns schon um. Wie kann es sein, dass wir Gebäude bauen, die 2 Jahre Feinjustierung brauchen, bis sie funktionieren wie geplant? Also ich glaube schon, dass das eins der großen Probleme unserer Zeit, der Art, wie wir Architektur verstehen und bauen, ist.
Das spricht ja auch so ein bisschen für diese Komplexität, für die Komplexität dieser Systeme, die in so einem Gebäude stecken. Ihr Fachgebiet sind ja diese integrierten Gebäudesysteme und auch die Energieeffizienz. Da ist jetzt, um mal in Richtung Thema einfaches Bauen zu gehen, lassen sich diese Systeme denn vereinfachen und was sind da Ansätze? Und auch interessant, können da so Dinge wie ein Gebäudetyp E bei helfen? Oder wie geht man diese Vereinfachung an von solchen komplexen Herausforderungen?
Also wir sagen erstmal immer, Low-Tech heißt nicht No-Tech. Mhm. Ich glaube, das ist erstmal was ganz Wichtiges. Aber wir müssen Gebäude wieder so verstehen, dass Gebäude aus sich heraus funktionieren sollten und nur in Extremsituationen, wenn es kalt ist oder heiß, technische Systeme unterstützend wirken. Mhm. Ich glaube, die Idee haben wir die letzten Jahrzehnte komplett aufgegeben. Es ist eher so, ich habe eine technische Anlage und im besten Fall darf ich noch das Fenster aufmachen. Es ist aber nicht umgekehrt.
Ja.
So, und ich glaube, wenn wir diesen Paradigmenwechsel mal vollziehen, dann kommen wir zu dem Ergebnis, dass wir mit weniger Technik auskommen und die Technik, die wir einbauen, robuster sein muss. Wenn wir sehen, woran wir häufig scheitern, ist zum Beispiel an der Messsteuerregeltechnik, wie wir sagen. Aber wieso, wenn ich eine Lüftungsanlage, sage ich jetzt mal, in der Schule nur im Winter betreibe und nur während der Hauptnutzungszeiten, wieso muss ich die dann kompliziert einregeln, dass die bedarfsgerecht sonst was? Ich kann die auf minimale Luftwechsel auslegen und die läuft einfach 1-0. Mhm. Dann nehmen wir diese ganzen Stellantriebe, diese ganzen Sensorik. Wir sagen heute bedarfsgerechte Lüftung in Schulen. Das heißt, ich habe in jedem Klassenzimmer CO2-Sensoren. Diese CO2-Sensoren müssen alle paar Jahre neu kalibriert werden. Wer macht denn das? Der Hausmeister? Wir haben letztens mit jemandem gesprochen, die betreuen einen Unicampus, die sagen, Wartung und Instandhaltung aller technischen Anlage ist inzwischen so ein großes Budget, dass nichts mehr für investive Mittel übrig bleibt. Wir strangulieren uns mit dieser Übertechnisierung, weil die ganze Sensorik, die ganze, kommen wir nochmal zurück auf Messsteuerregeltechnik. Wir setzen da Computer ein, die ein Gebäude regulieren. Unseren Laptop sollen wir alle 3 bis 5 Jahre austauschen. Wir können doch die Messsteuerregeltechnik vom Gebäude nicht alle 5 Jahre austauschen. Ich habe Gebäude gesehen, die waren 40 Jahre alt, wo elektronische Bauteile auf eBay gesucht wurden, was sie ja nicht mehr gibt. Und eine Generalsanierung nicht anstand. Also da gibt's ja, Gebäude haben einfach ganz andere Lebenszeit. Ich glaube, das muss alles sehr viel einfacher und robuster wieder werden. Ich sage manchmal spaßeshalber, wenn wir über Smart Buildings reden, was war denn falsch an so einem Lichtschalter? Also ich meine, das ist doch was jeder versteht.
Absolut, ja.
Ja, immer wieder das Hinterfragen. Und da ist auch so ein bisschen die Frage, wen interessiert das eigentlich? Also wir Architekten und auch die Fachingenieure, ich glaube, da ist das Thema irgendwie die Rückkehr zu der etwas mehr Einfachheit, zu einer Suffizienz, ist ein Thema, definitiv. Aber interessiert das eigentlich auch den Nutzer und den Bauherrn? Wie sind da Ihre Erfahrungen?
Wir haben ja mit Florian Nagler zusammen dieses Forschungscluster an der TU München zum Thema einfach bauen, oder jetzt haben wir gestartet einfach umbauen, wo es um Sanierung geht. Und im Rahmen dessen sind ja diese drei Forschungsgebäude entstanden. Und da hat die Anne Niemann, Doktorandin, hat auch promoviert, schließt demnächst ab und wurde betreut auch von Bernhard Gill, Soziologe von der LMU, und wo auch mit soziologischen Methoden, sagen wir mal, Befragungen durchgeführt wurden. Und da sehen wir schon interessante Rückmeldungen. Also die eine Rückmeldung, nicht alles, was wir richtig und gut finden, finden die Nutzer auch richtig und gut. Also trotzdem sind wir von manchen Dingen also nichtsdestotrotz überzeugt. Also was die Nutzer zum Beispiel überhaupt nicht gut finden, ist die Tatsache, dass die Gebäude keinen Keller haben. Mhm. Aber ich glaube schon, dass das die Zukunft ist, dass wir uns genau überlegen müssen, was wir unter Tage bauen, ja, weil es einfach mit extrem hohen CO2-Emissionen verbunden ist, mit extrem hohen Kosten verbunden ist, Starkregen, Wasser einbringen und. Und man muss sich überlegen, bloß damit wir Zeugs sammeln letztendlich. Ein Philosoph, von dem ich leider den Namen nicht weiß, der hat mal gesagt, Häuser beherbergen zuerst Menschen und dann Dinge. Und da ist sicherlich was dran. Also da stehen wir dazu. Aber dann gibt es auch Dinge, wo wir uns tatsächlich auch selber kritisch hinterfragen müssen. Aber was für uns interessant ist, dass wir haben die Räume mit nur natürlichen Materialien gebaut. Es gibt kaum Emissionen von organischen Kohlenwasserstoffen, die aus Materialien, aus Kleber, aus sonstigen Bauchemie herrühren könnten. Wir haben 3,10 Meter Raumhöhe. Die Räume sind sehr luftig und wir sehen einfach ein Lüftungsverhalten in allen 6 Wohnungen, die wir im Detail vermessen haben, die dem entspricht, was wir normalerweise ansetzen, was wir prognostizieren würden, was wir in 2,40 Meter Raumhöhe nicht sehen. Und dann die Befragung von Anne Niemann hat dann ergeben, dass die Nutzer schon sagen, sie haben das Gefühl, die Räume sind so luftig, dass es nie abgestanden riecht, dass sie nicht das Gefühl haben, sie müssen permanent die Fenster aufmachen. Und das führt dazu, dass wir letztlich keinen Rebound-Effekt haben, wie man immer so schön sagt, sondern die Gebäude brauchen weniger Energie als das, was wir prognostiziert haben in der Planung. Mhm. Die brauchen weniger Wärmebedarf und das liegt nur am Nutzer, das liegt nur am Lüftungsverhalten und an der Raumtemperatur. Und da sehen wir, dass wir mit Architektur durchaus auch einen positiven Beitrag leisten und, sagen wir mal, Qualität mehr ist als irgendwelche gemessenen Zahlen.
Es spricht ja für den klimagerechten Bau, für das klimagerechte Bauen. Ich will die Frage noch etwas vertiefen. In Ihrem Vortrag haben Sie kritisiert, dass klimagerechtes Bauen in Teilen der Welt kaum verstanden und akzeptiert wird. Sie haben gesagt, klimagerechtes Bauen interessiert niemanden in der Welt. Und jetzt wiederhole ich nochmal den Begriff, den Sie vorhin verwendet haben. Was wir überall sehen, sind dumme Glasgebäude. Was müssen wir denn tun, um dagegen zu steuern?
Also niemand in der Welt ist vielleicht ein bisschen arrogant. Also das ist mein Vortrag, wenn wir es jetzt ein bisschen differenzieren wollen. Wir sehen so, wo das Kapital investiert. Ja. Sagen wir es mal so. Ja. In Dubai, in der westlichen Welt, in China, in vielen Orten. Was müssen wir machen, um gegenzusteuern? Tatsächlich ist es so, wir sehen keine Gebäude, die auf klimatische Situationen reagieren. Wir sehen nach wie vor diesen Trend, der aus der Moderne kam. Jetzt, ich bin kein Architekt und schon gar kein Architekturtheoretiker, will jetzt gerade über Vor- und Nachteile der Moderne reden, aber es ist so eine Entwicklung, die sich da über diese Idee der transparenten Gebäude, die sich da durchgesetzt hat in diesem International Style, den wir hinterfragen müssen. Wie kann man hinterfragen? Also ich glaube, was jetzt auf regulatorischer Ebene passiert über ESG, über dieses Reporting, das also in Europa von allen Institutionen gefordert wird, kommt ein Aufwachen. das ist schon interessant zu sehen, dass diese ganzen Banken plötzlich mal verstehen, was für Energievernichtungsmaschinen sie da gebaut haben. Und Canary Wharf, da habe ich einen Vortrag gehört, das gilt 90er Jahre gebaut, komplett als Sanierungsfall. Ja, und es gibt eigentlich keine gute Ideen. Also die Banken überlegen dort, ob sie in Carbon Capturing of Island investieren sollen als Kompensation für den hohen Energiebedarf. Also die Erkenntnis kommt langsam. Das ist schon mal wichtig, aber und sagen wir mal regulatorisch, wie über die über ESG von der EU, da was einzufordern, ist sicherlich auch hilfreich. Aber wie kriegen wir das nach Dubai? Wie kriegen wir das nach Saudi-Arabien? Wie kriegen wir dieses Denken auch nach Nigeria oder verschiedene afrikanische Länder? Jetzt tue ich mir immer schwer, dass wir es den Leuten erklären sollen, wie sie zu bauen haben. Also so, ich glaube, wir müssen immer vorsichtig sein mit dem deutschen Wesen, soll die Welt genesen. Aber ich glaube, da es schon sehr wichtig ist, dass wir internationale Initiativen starten, um zu zeigen, wie wir anders bauen können. Es gibt ja in all diesen Ländern eine vernakulare Architektur, die hervorragend funktioniert hat. Und jetzt, ich glaube, es geht nicht darum, jetzt wieder gestalterisch, formal, copy-paste, diese vernakulare Architektur wieder zu kopieren, aber zu lernen, welche Materialität wirkt denn sehr gut klimaregulierend in den einzelnen Klimatas? Und wie können wir mit Kombination von modernen Technologien auch mehrgeschossig bauen, auch gegebenenfalls mit Hochhausstrukturen, was ja sagen wir, Südostasien der Normalfall ist, mit dichten Hochhausstrukturen zu bauen. Aber das sind ja keine, was wir zelebrieren, sind immer diese Wolkenkratzer, 500 Meter plus, wo aber eine dichte Behausung für Menschen gebaut wird, sprechen wir über Hochhäuser von 80 bis 120 Meter. Das sind ja keine dieser Wolkenkratzer. Schwäbisch Hochhäusle werden da gebaut. Und die kann man sich genauso nachhaltig und intelligent vorstellen. Also, aber ich glaube, wir müssen in internationalen Konsortien denken und die Architekturszene mitnehmen, die Planerszene, aber auch die Universitäten. Also ich glaube, wir brauchen da Verbünde, um da irgendwie einen Schritt nach vorne zu kommen, raus aus dieser Denke, dass diese Glashochhäuser moderne ausstrahlen. Mhm. Fortschritt.
Sie haben vorhin gesagt, wie kriegen wir das Wissen nach Afrika? Sie bauen ja in München mit dem Architekten Francis Carré und dem Architekturbüro Hermann Kaufmann eine Kinderoase. Und das ist ja auch kein kleines Gebäude. Und wir haben ja mit Francis Carré einen Meister des einfachen Bauens. Und provokativ gefragt, müssten wir nicht, er ist gebürtig aus Burkina Faso und hat dort beeindruckende Gebäude gebaut, nach einem System des einfachen Bauens. Liegt es nicht an uns, von Francis Carré zu lernen, wie man so einfach baut, wie er das in Burkina Faso tut? Und Anschlussfrage, wie sieht denn die Zusammenarbeit mit einem solchen Architekten aus, der da so bewandert ist in verschiedenen Kulturen?
Also zur ersten Frage, absolut bin ich davon überzeugt, dass wir genauso viel lernen können, wie wir geben können. Vielleicht sogar noch mehr lernen. Wir haben von Transolar vor über 10 Jahren schon eine Transolar Akademie gestartet, wo wir junge Ingenieure und Architektinnen nach Deutschland geholt haben und die hier ausgebildet haben, Stipendium gegeben haben. Das ist durch die Pandemie letztendlich gestoppt worden, inzwischen auch sehr schwierig, überhaupt ein Visum zu kriegen. Aber jetzt haben wir gesagt, wir gehen jetzt nach außen und haben jetzt eine Kooperation mit einer Architekturschule in Neu-Delhi und unterrichten dort so ein Forschungssemester. Wir haben jetzt regelmäßig wöchentlich quasi Unterrichtsstunden mit den Studierenden in Gruppenarbeit. Das ist spannend, das ist interessant, aber die Maßgabe, die wir uns gesetzt haben, wir wollen lernen, und zwar die Frage auch der Einfachheit, weil ich sage mal, die Komplexität, die wir haben, ist ja schon auch getrieben durch unsere Ansprüche. durch unsere überbordenden Ansprüche. Und da müssen wir mal langsam wieder zur Vernunft kommen. Und ich glaube, dass wir in der Tat ganz viel von diesen Ländern auch lernen können, was das angeht. Ja, also ich meine, mit Francis Carré, Francis ist, ja, wie soll man sagen, immer unterwegs. Das heißt, die Zusammenarbeit beschränkt sich auf wenige Momente, wo man sich austauschen kann. Und ansonsten hat er ein hervorragendes Team in Berlin sitzen. Und es waren ja auch Hermann Kaufmann noch beteiligt, ehemaliger Kollege an der TU München, der sein Architekturbüro in Vorarlberg hat, der ihn bei diesem Projekt unterstützt hat. Und in diesem Dreieck hat man das dann ganz gut hinbekommen. Das geht schon. Aber sagen wir mal jetzt nochmal zu dieser Frage der Kooperationen. Natürlich ist jemand wie Francis Carré jemand, der eine Brücke bilden kann, der eine hohe, ein extrem hohes Ansehen in Afrika genießt. Und solche Leute genau müssen wir, es gibt in Indien, Bangladesch hervorragende Architekten, Architektinnen, Mariana Tabasso und so weiter, die wunderbare Arbeit machen und die müssen wir zelebrieren. Das findet auch teilweise statt in der Architekturgalerie oder im Architekturmuseum in der Pinakothek, was ja von Andres Leppig, Kollege der TU München, kuratiert wird, sind immer wieder Ausstellungen von solchen Büros. Wir müssen das mehr zelebrieren, diese Art der Architektur, die es schon, die, es gibt's. Es gibt's aber das große Kapital, die großen Investoren, rennen immer noch einem anderen Ideal hinterher.
Das stimmt. Aber es gibt diese einzelnen, diese kleineren Projekte, die das zelebrieren und die auch heute ja in der Kommunikation präsenter werden. Also das muss man ja sagen. Es werden eben Preise vergeben, nicht nur für die großen Bürohochhäuser und die Skyscraper, sondern eben auch für die genau diese Gebäude, die das ausdrücken. Um nochmal den Finger in die Wunde zu legen, wir haben schon jetzt viel darüber gesprochen, dass eben der steigende Komfortanspruch unsere Gebäude verändert hat, dass Schicht um Schicht dazukamen, dass Hightech-Komponenten die Effizienz optimieren, dass Normen unsere Ansprüche absichern. Das sind ja unheimlich viele Ebenen, die zu dieser Entwicklung, über die wir gesprochen haben, beitragen. Wann hat denn, wenn wir es versuchen zu präzisieren, aus Ihrer Sicht die Architektur ihre Leichtigkeit verloren, die noch eine Reduktion zuließ, die, wie Sie gerade beschreiben, in manchen Gebäuden stattfinden, aber es ist eigentlich wieder eine Rückentwicklung. Wann war dieser Punkt, an dem wir eigentlich ansetzen müssten?
Vielleicht war es tatsächlich der Punkt, wo Energie plötzlich eine Rolle gespielt hat. Angefangen mit dem Ölschock in den 70er Jahren, dann ging es noch eine Weile, wenn ich es richtig weiß, 1982 gab es dann die erste einigermaßen vernünftige Energieeinsparverordnung. Damals hieß sie noch Wärmeschutzverordnung für Gebäude. Und dann ab 95 aber die erste, die wirklich dann, zu einem anderen Bauen geführt hat, zu Wärmedämmverbundsysteme geführt hat und so weiter. Also wahrscheinlich war es tatsächlich der bewusste Umgang mit der Energie oder das Verständnis, sagen wir es zwei Teile. A, das Verständnis, dass wir nicht mit Energie nicht mehr aasen dürfen. Mhm. Aber auch schon kombiniert mit erhöhten Komfortansprüchen. Also es gab ja schon in der frühen Moderne ganz einfache, auch gläserne Gebäude, die diese Leichtigkeit versprüht haben. Aber die haben halt im Winter keine 20 Grad an jeder Stelle hergestellt und im Sommer keine 26 Grad oder womöglich noch weniger. Man hat das akzeptiert. Und diese Akzeptanz ist so ein bisschen verloren gegangen. Wir sagen immer, es gibt ja auch heute noch, also man darf das Thema nie schwarz-weiß sehen. Also es gibt ja von Lacaton-Vassal zum Beispiel wunderschöne auch Sanierungen von 70er-Jahr-Gebäuden, wo mit Polycarbonat nochmal eine Schicht vorgestellt wurde. Also letztendlich auch nochmal mit Transparenz hier gearbeitet wird und wunderschön. Aber es ist eine Pufferzone, in dem kein Komfort ganzjährig hergestellt wird. Man akzeptiert das. Und dann kriegen wir plötzlich auch Freiheiten, auch wieder diese Leichtigkeit in der Architektur abzubilden. Wir sprechen heute gern von Mid-Door. Also wir kennen ja Indoor und Outdoor, aber in der reinen Lehre ist die Fassade eine Linie. Und die heißt in der Fassadentechnik Line of Defense. Also man hat eine Linie, wo man sich gegen die Einwirkung von außen wehrt. Feuchte, Regen und so weiter. Wir geben dem nie eine Tiefe. Also, und wenn wir vernakulare Architektur anschauen, was immer, hat man immer mit Gradienten gearbeitet. Man hat immer eine Zone gehabt, in der man sich langsam an die Außenbedingungen angepasst hat. Oder auch in heißen Klimatas, in Bologna, die Arkaden, ist ja auch eine Mikroklimaverbesserung, ist ja auch eine Pufferzone, ist ja auch ein Gradient, mit dem man versucht, zwischen innen und außen irgendwie das zu moderieren, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, wenn man die Denke wieder stärker verankern könnte, dass wir nicht an jeder Stelle immer perfekten Komfort haben. Und wir sind ja auch davon überzeugt, dass es gesund ist, für den Körper Komfortschwankungen ausgesetzt zu sein. Dass es durchaus gesund ist, den Körper immer wieder für eine gewisse Zeit aus seiner Komfortzone rauszuholen. Dass es auch anregend ist. Also wenn man die Nutzung von Gebäuden wieder anders denken mit unterschiedlichen Komfortzonen, dann kriegen wir auch wieder eine Entspannung hin an die Anforderungen der Hülle und dann kriegen wir auch wieder mehr Leichtigkeit rein. Also ich glaube, so diese Kombination war das so, wie soll man sagen, hat so die Architektur in diese Komplexität getrieben. Die Anforderungen, dass wir sparsamer mit Energie umgehen müssen, in Kombination mit diesen übertriebenen Komfortansprüchen.
Wir müssen vernünftiger werden, höre ich da heraus. Und klimagerechtes Entwerfen und Bauen bedeutet, klimatische und topografische Standortfaktoren für Strategien und für diesen von Ihnen erwähnten maximalen Nutzerkomfort zu nutzen. Und in kleinen Projekten, das hat der Becker-Pottgüter ja gerade eben dargestellt, da wird es auch häufiger umgesetzt. Gleichzeitig erleben wir aber, ich wage kaum danach zu fragen, was Sie davon halten, Megaprojekte wie The Line in Saudi-Arabien, ne? Eine 2,4 Kilometer lange Stadt in der Wüste, die nur durch Technik am Leben gehalten wird. Ich weiß, was ich darüber denke. Ich könnte jetzt einen ganz drastischen Ausdruck verwenden, aber ich überlasse es Ihnen, das zu beurteilen.
Den drastischen Ausdruck zu verwenden?
Ja.
Nee, die 2,4 Kilometer ist ja bloß sozusagen der Mockup, wenn man so will.
Ja,
ja,
genau.
Das ist ja nur der erste Bauabschnitt. Ja. Ja, und über diese, also es geht dann noch in die Berge. Die eigentliche Line sind 90 Kilometer im Endausbau. Ja, ich glaube, es hat einen Grund, wieso Gebäude nie so groß gebaut wurden. Alle Versuche bisher waren monumental und sind gescheitert. Und wir haben da auch Studien dazu gemacht, das sage ich auch ganz ehrlich, und haben uns aber entschlossen, als Firma uns nicht mehr beteiligen zu wollen an der Line. Das hat unterschiedliche Gründe. Aber wenn ich Menschen in einem 500 Meter hohen Canyon habe, immer unabhängig von dem Irrsinn am Material, das da reingehen muss, um das technisch baubar zu machen, dann habe ich schon nicht die Tageslichtexposition, die Menschen brauchen, um gesund zu leben. Ja. Also es sind einfach keine, sagen wir mal, ist nicht die Qualität, die Aufenthaltsqualität, die wir für nachhaltigen modernen Städtebau ansetzen würden. Aber im Endeffekt kann man lange über dieses Projekt reden. Es ist eine Machtdemonstration und dessen müssen sich alle bewusst sein, die sich da einbringen und die daran arbeiten, dass sie eine Machtdemonstration unterstützen. Es gibt natürlich auch viele, die sagen, also Bauen hat gezeigt mit den ganzen Umweltbelastungen, dass das derzeitige Modell nicht funktioniert. Vielleicht müssen wir ein anderes Modell ausprobieren und vielleicht ist das andere Modell. Dort kommen wir in die. Das ist mal eine Hypothese, an die ich nicht glauben kann, aus unterschiedlichsten Gründen. Wir können nicht hergehen und sagen, ich überspitze jetzt, wir können jeden Unsinn bauen, wenn wir genügend Photovoltaik in die Wüste legen, die das dann kompensiert. Wir haben einen Mangel an Sand, wir haben einen Mangel an allem. Bauen ist verschlingt Ressourcen. Und es ist nicht ressourceneffizient, 500 Meter hoch, Kilometer lang zu bauen. Es ist nicht ressourceneffizient. Ja, es gibt eine Studie, eine Promotion an der Uni Stuttgart, die bei Werner Sobeck am Institut gemacht wurde. Ich weiß jetzt leider den Namen nicht mehr von der Doktorandin, aber die alle, sagen wir mal, Umwelt- oder Nachhaltigkeitsparameter in Bezug auf Ressourcenverbrauch angelegt hat, auf eine städtebauliche Form, die ganz klar zum Ergebnis kam, dass die sechsgeschossige Blockrandbebauung die effizienteste Bauweise ist in Bezug auf Ressourcenverbrauch. Wir haben ähnliche Studien gemacht zum Thema Klimauer. Gesagt, was in Bezug auf Energieverbrauch, Tageslicht, Klima, Mikroklima, was ist, das war jetzt ein Doktorand, der das untersucht hat im Kontext von Tel Aviv, weil er aus Tel Aviv kommt und kam zum selben Ergebnis. Die sechsgeschossige Blockrandbebauung war das Optimum. Also immer wieder kommen wir zu dem Ergebnis und wir kommen halt nie auf Hochhäuser, die so hoch sind. Wir kommen vor allem nie auf 500 Meter hohe Hochhäuser, die einen Canyon haben und Kilometer lang sind. Also von dem her finde ich dieses Argument, lass uns doch mal was Neues probieren, schon ein bisschen abenteuerlich.
In dem Zusammenhang würde ich ja ganz gerne unseren letzten Podcast-Gast, Professor Martin Düx, zitieren. Er ist Architekt und Philosoph und der sprach in unserem Gespräch von einem gestörten Mensch-Natur-Verhältnis, was ich hier gerade sehr treffend finde. Sehen Sie auch, dass da eine gewisse Störung da ist, die wir vielleicht beheben müssen und vermehrt darüber nachdenken müssen?
Das ist, glaube ich, tatsächlich, da sprechen Sie jetzt das größte Problem an. Wir argumentieren immer in unserer Arbeit, aber auch wenn wir Forschungsanträge stellen, mit der Tatsache, dass es Studien gibt, die zeigen, dass Menschen ca. 90% ihrer Zeit in Innenräumen sich aufhalten. Niemand hinterfragt, ob das richtig ist. Hm. Und daraus leiten wir dann alles Mögliche ab. Und ich nehme dann immer die mittelalterliche italienische Stadt als Beispiel, wo wir kein Tageslicht haben in den Räumen, in den engen Gassen. Die Fensterläden sind geschlossen den ganzen Tag. Es gibt kein Tageslicht, gibt keine Sonne. Aber die Kinder spielen auf der Straße. Und auf der Straße kriegen sie alles, was sie brauchen. Wir sprechen bei Licht über eine Dosis, die der Mensch über den Tag braucht. Diese Dosis kriegen wir im Winter, wenn wir aus dem Haus gehen, wenn es dunkel ist und wieder nach Hause kommen, wenn es wieder dunkel ist, kriegen wir nur im Außenraum. Ja, und die ist mental wichtig, die ist für die Physiologie wichtig, die ist für Vitamin D und so weiter. Dasselbe ist Mikroorganismen. Was der Mensch braucht, kriegt er im Außenraum. Und die Frage, die wir uns stärker, viel stärker stellen müssen, und dann könnte man an der Stelle auch wieder die Anforderungen an Gebäude entspannen, wie können wir wieder Städte bauen, indem sich die Menschen jeden Tag im Außenraum aufhalten? Dass wir wegkommen von dieser 90% der Zeit, die wir in Innenräumen uns aufhalten. Wenn wir das schaffen, uns neu zu denken, wir müssen jede städtebauliche Entwicklung vom Außenraum her denken, vom öffentlichen Raum her denken, dann könnten wir auch diese ganzen Anforderungen, die wir an Innenraumqualität, vor allem an Besonnung und Tageslicht, die eine dichte städtebauliche Bebauung fast gar unmöglich machen, könnten wir komplett entspannen.
Angesichts der globalen Erwärmung wird das Klima in unserer Städte ja sowieso immer wichtiger und konsequenterweise beschäftigen Sie sich ja auch in Ihrem Büro mit dem urbanen Außenraum. Sie haben ja gerade propagiert, dass wir da eine Rückbesinnung auf traditionelle Gestaltungen führen müssen. Sie haben jetzt die italienische Stadt, das italienische Leben angemerkt. Und wir sollten generell stärker lokale Bedingungen einbeziehen. Ist das so eine Konsequenz? Ist das, was wir lernen müssen, was wir gar nicht mehr beachten, weil wir die Fassade ja so als Abschluss bedenken und weil wir 90% der Zeit im Gebäude sind, anstatt dass wir vernünftigerweise einmal rausgehen, ist es nicht nur ein Problem von Architektur und Stadtplanung, sondern auch ein soziales, gesellschaftliches Problem.
Ja, ganz bestimmt. Also ich bin der Überzeugung, dass wir nicht alle Probleme unserer Gesellschaft mit Architektur lösen können. Also für viele Themen braucht es einen breiten gesellschaftlichen Diskurs, aber den Diskurs müssen wir manchmal wieder führen. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Also ich sage das immer bei Studierenden, wenn wir ein entsprechendes städtebauliches Projekt begleiten. Ich sage, als ich aufgewachsen bin als Kind in unserer Kleinstadt, da sind die alten Leute häufig auf der Bank vorm Haus gesessen tagsüber. Mhm. Die sind alle verschwunden. Mhm. Und der öffentliche Raum ist nur noch für Verkehr da, also auch Fußläuferverkehr, Radverkehr und Kommerz. Ansonsten gibt es keine Nutzung mehr für den öffentlichen Raum. Und klar, und es sind Debatten, wir müssen den öffentlichen Raum neu verhandeln. Das ist ein Verhandlungsprozess. Und für diesen Verhandlungsprozess, glaube ich, brauchen wir schon diesen Diskurs, dass die Leute wieder verstehen, wie was öffentlicher Raum mehr noch sein kann und was er mal war. Und da spielt dieses Thema Klimaadaption eine Rolle. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, Klimaadaption könnte der Treiber für diesen Diskurs sein. Es könnte das Potenzial sein, oder es hat das Potenzial, dass wir uns über diese Neuverhandlung eben Gedanken machen müssen und den Diskurs anstoßen könnte, den wir brauchen, der aber weit über diese Frage der Klimaadaption hinausgeht.
Lassen Sie uns mal zum Schluss einfach nach vorne schauen und auf den Punkt gebracht vielleicht eine These in den Raum stellen. Wie kann eine zukunftsträchtige, klimaneutrale Stadt- und Gebäudeentwicklung unter den Aspekten des einfachen Bauens in unseren Breitengraden denn gelingen?
Oh, wie lang darf die Antwort sein?
Das dürfen Sie sich aussuchen. Wir haben Zeit.
Also zunächst mal muss man ja sagen, dass Deutschland die westliche Welt im Prinzip gebaut ist. Und das, wir sagen manchmal, es gab von Arch Plus an Lehn in Berlin eine schöne Ausstellung zum Thema The Great Repair. Und eigentlich ist das die Aufgabe. Es geht um Reparatur. Und ich gehe gar nicht so weit wie viele, die sagen, wir dürfen nicht mehr bauen. Im Gegenteil, wir müssen auch noch bauen, um das Bestehende besser zu machen. Aber es muss immer gedacht werden im Kontext des Bestehenden. Was ist der Beitrag, um den Bestand aufzuwerten mit dem, was wir bauen? Und ich glaube, so müssen wir das sehen. Und dann, wie kann es einfach und nachhaltig sein? Ich glaube, ich bin eigentlich überzeugt, dass es keine Revolution bedarf, sondern eher der nächste Schritt einer Evolution, dass wir uns wieder darauf besinnen, was ist wirklich Qualität, dass wir uns auf Suffizienz besinnen. Wie viel Fläche brauchen wir? Ganz schwieriges Thema. Ja, wo wir alle immer, wie soll ich sagen, wo uns alle betrifft auch, weil wir jetzt alle langsam in diese Situation kommen, ins Alter kommen, wo wir auf zu viel Fläche leben. Also dieses ein Stück weit einfach besinnen auf Menschenverstand, auf was brauchen wir denn wirklich, um qualitätvoll, schön, gut mit unserer Nachbarschaft im Kontext der Umwelt zu leben. Und wenn wir, ich glaube, dann ist ein Evolutionsschritt wieder zu sagen, und eine Logik, eine große Logik zu sagen, das muss einfacher sein. Das Modell muss einfach sein. Wenn ich vielleicht mal einen Satz hinzufügen darf, nochmal, bin inzwischen überzeugt, wir haben immer so Low-Tech versus High-Tech. Und natürlich kann man für beides für und wider Argumente finden. Aber je mehr es mir bewusst wurde, was wir an Aufwand, an Kosten in die Zukunft verschieben mit der ganzen Technik, die wir bauen, Wartung, Betrieb, Instandhaltung. Wenn ich sehe, welchen Personalmangel, welchen Fachkräftemangel wir haben, wenn man sich das alles hoch extrapoliert, kann man eigentlich nur noch zu dem Ergebnis kommen, dass es das Low-Tech das Einzige ist, was funktionieren kann. Low-Tech und Einfachheit.
Das ist ein hervorragendes Schlusswort, Herr Professor Auer. Vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, da haben wir wieder extrem viel mitgenommen und Sie sprechen uns aus der Seele, wenn Sie sagen, es muss einfach sein. Wir haben schon viele Gespräche geführt hier in unserer Reihe und kommen eigentlich immer wieder zum gleichen Fazit. Rolf, ich darf da für uns beide sprechen. Wir sind davon überzeugt. ganz herzliches Dankeschön an Sie und wir sind sehr gespannt auf alle Ihre weiteren Projekte.
Danke Ihnen für das schöne Gespräch.
Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Erläuterung dazu.
Dankeschön.